Friedrich Merz in Deutschland, der sagt, ich habe keine Angst vor dem Atomkrieg. Ja, du bist ein starker Mann, hast keine Angst vor dem Atomkrieg. Aber was ist denn mit der Bevölkerung hier? Wir haben eine große Kriegskoalition in der Politik von CDU, CSU, Grüne und FDP. Man kann natürlich sagen, man riskiert es. Was ist das Ergebnis? Dass wir dann einen Atomkrieg haben und ganz Europa ist zerstört. Wer das riskiert, der trägt keine Verantwortung. Der ist wahnsinnig, der gehört in eine Irrenanstalt meiner Meinung nach.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Seller und heute freue ich mich ganz besonders, dass wir mit Sevim Dadlen eine renommierte deutsche Außenpolitikerin zu Gast haben. Sie ist seit 2005 im Deutschen Bundestag vertreten, damals noch für die Partei Die Linke und nach der Parteigründung von Bündnis Sarah Wagenknecht politisiert sie an der Seite quasi als Außenministerin von Sarah Wagenknecht. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Dadlen. Erste Frage. Nun ist bekannt, dass das Weiße Haus hat nun bestätigt, dass Joe Biden tatsächlich der Ukraine erlaubt hat, Atoms, Raketen, auf Ziele in Russland abzuschießen. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich muss sagen, dass diese Entscheidung des abgewählten US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden, der ja als lame duck bezeichnet wird, dass das natürlich die Qualität hat, einen Weltkrieg heraufzubeschwören. Und diese Biden-Administration und die NATO, die ja angeführt wird von den USA, eskaliert natürlich mit der Freigabe der Waffen für die Angriffe bis tief ins russische Territorium. Und ich muss sagen, es gibt zwei Dinge, die sehr bemerkenswert sind bei dieser Entscheidung. Das erste ist die Entscheidung des US-Präsidenten in einer Interimsphase, noch bevor sozusagen der gewählte Präsident Donald Trump sein Amt übernimmt, eine solch schwerwiegende Entscheidung zu treffen, die eine solch große Eskalation birgt, das ist neu, das ist beispiellos in der Geschichte der USA. Das gibt es nicht in der Vergangenheit. Und das Zweite, was da entscheidend ist, ist, dass man angesichts der militärischen Lage, in der sich die Ukraine befindet, offenbar die US-Administration unter Joe Biden, die abgewählt worden ist, willens ist, die Strategie des All-In mit allem, was sozusagen zur Verfügung steht, hier reinzugehen. Weil man muss ja sagen, das ist ja auch so eine Eskalationsschraube, an der man dreht. Mit der Lieferung von Helmen und Schutzwesten hat es angefangen und jetzt diskutiert man darüber, ob man eigene NATO-Truppen in die Ukraine schickt. Und das ist ganz klar, man sieht es ja auch mit der Entscheidung der Attacams der Amerikaner, und damit zusammenhängt auch der britischen und auch der französischen, dass diese Atommächte alle das freigegeben haben, dass sie gewillt sind, sozusagen diesen Stellvertreterkrieg, von dem ja auch die New York Times ganz offen jetzt spricht, diesen Stellvertreterkrieg tatsächlich gegen Russland bis zum Äußersten, bis zum Rand eines Dritten Weltkriegs zu führen. Und ich halte diese Kriegsbesoffenheit, muss man ja sagen, für alarmierend.
Sehen Sie diese mögliche Gefahr eines Dritten Weltkriegs, eines Nuklearkriegs, halten Sie das tatsächlich für real oder ist das nicht überspitzte Panikmache?
Nein, also man muss ja die Fakten zur Kenntnis nehmen. Die Russen haben die Atomdoktrin am 19. November letzte Woche unterzeichnet, die veränderte russische Atomdoktrin. Und nach dieser Atomdoktrin ist es so, dass ein Land, was im Krieg befindet, sich mit Russland, das bei Angriff eines Landes auf Russland, das von einer Atommacht unterstützt wird, also in diesem Falle von den USA, von Frankreich und von Großbritannien, ja, der Einsatz russischer Atomwaffen zur Verteidigung Russlands genutzt werden können. Das war bislang nicht der Fall. Aber das ist jetzt die neue Atomdoktrin. Und es gibt den Einsatz einer neuen Mittelstreckenwaffe der Russen, die sie benutzt haben als Warnung an die NATO, hierher nicht weiter, wenn ihr weitermacht, dann wird es auch Reaktionen von uns geben. Man muss ja im Krieg immer sehen, Aktion, dann folgt die Reaktion. Und die Reaktion hat Russland gesagt, sie würden damit reagieren. Und ich halte wirklich nichts von diesen sogenannten Experten, Militärexperten, die reihum in den Talkshows seit Jahren hier uns sagen, Russland geht die Puste aus, Russland wird den Krieg verlieren oder hat schon den Krieg verloren, die an Bundeswehruniversitäten herumlungern, in den Talkshows immer sagen, der Russe blöfft nur. Ich halte das für wirklich totalen Wahnsinn. Da hat man wirklich den Eindruck, diese Menschen haben den Verstand verloren, weil sie sagen, sie sind bereit, einen Atomkrieg zu riskieren. So ja auch der konservative Friedrich Merz in Deutschland, der sagt, ich habe keine Angst vor dem Atomkrieg. Da muss man sagen, so ja, am besten klopft man ihm auf die Schulter. Ja, du bist ein starker Mann, hast keine Angst vor dem Atomkrieg. Aber was ist denn mit der Bevölkerung hier? Ich meine wirklich, die haben wirklich den Stand total verloren, den Verstand. Und das sind wirklich schlechte Militärexperten, muss man sagen, die jetzt davor warnen, auf diese Warnungen Russlands einzugehen und diesen Atomkrieg zu riskieren. Wer solche Be Leute als Berater hat, der braucht wirklich keinen Feind mehr. Und ich möchte aber hier so Leute wie Oberst Reisner tatsächlich aus Österreich herausnehmen, der sich ja von den kriegsbesoffenen sogenannten Militärexperten in Deutschland ja wirklich im Vergleich positiv wohltuend abhebt.
Warum sind Sie sich sicher, dass das keine leere Drohung ist von Putin? Er sagt ja, hat eine Rede gehalten und sagt, wir sind bereit. Die russischen Medien schreiben auch hinsichtlich, ja, das wird jetzt, Witz wird's ernst, das ist jetzt die letzte Warnung, letzte Drohung. Warum ist es dieses Mal tatsächlich Putins letzte Drohung? Warum ist es diesmal gefährlicher als alle anderen Male, wie wir sie vorher gesehen haben?
Das Erste ist, dass ich immer davon ausgehe, dass das ja potenziell Wirklichkeit werden kann, was die Leute hier an Drohungen und Warnungen aussprechen. Ich möchte nur darauf hinweisen, man kann natürlich sagen, man riskiert es. Was ist das Ergebnis? Dass wir dann einen Atomkrieg haben und ganz Europa ist zerstört. Wer das riskiert, der trägt keine Verantwortung. Der ist wahnsinnig. Der gehört in eine Irrenanstalt, meiner Meinung nach, und sollte tatsächlich überhaupt nicht Verantwortung in einem Land tragen. Weil das Risiko, was man da riskiert, das ist ja viel zu groß. Es geht ja nicht darum, dass es vielleicht den einen oder anderen Militärschlag geben kann, sondern es geht hier um einen Atomkrieg. Und ich möchte nicht einen Atomkrieg mit der größten Atommacht der Welt, nämlich mit Russland riskieren, nur um am Ende vielleicht Recht zu behalten. Vielleicht hat man dann Recht, kann sagen, ja, der Russe ist wirklich böse, ja, der Putin ist wirklich böse. Aber was habe ich von diesem Recht, wenn hier alles in Schutt und Asche liegt und Millionen Menschen hier gestorben sind? Also es ist doch wirklich absurd. Und diese Nonchalance in diesen Diskussionen, dass das doch eventuell nur ein Bluff ist. Das halte ich für äußerst wirklich gefährlich und verantwortungslos.
Sie sind eine Kennerin der USA, haben auch die US-Außenpolitik, die Politik der NATO studiert. Warum macht das Joe Biden? Warum hat er diese Raketen freigegeben? Warum gerade jetzt? Was ist das Motiv von Joe Biden?
Also zumindest kann es nicht der Glaube daran sein, dass sie noch das Blatt wenden können auf dem Schlachtfeld, weil jeder vernünftige, auch in den USA, Militärexperte sagt, auch die RAND Corporation jetzt auch, dass die ATACMS überhaupt nichts verändern werden. Sie werden das Blatt nicht wenden. Die Ukraine ist am Verlieren. Man verliert an Territorium. Die Russen sind auf dem Vormarsch. Und das schon länger, das ist beständig, das ist jetzt keine kurzfristige Geschichte. Und der Ukraine gehen auch die Soldaten aus. Also es ist nicht nur ein Problem von Waffen und Waffensystemen, sondern laut Economist desertiert jeder fünfte Angehörige der ukrainischen Streitkräfte aus den Streitkräften. Jeder fünfte, das sind 20%. Es gibt eine Stimmung im Land, in der Ukraine, laut Gallup, einem US-amerikanischen Umfrageinstitut in der Ukraine, besagt die Mehrheit, 52%, sie wollen das Ende dieses Krieges und sie wollen Friedensverhandlungen mit Russland, sie wollen die Einfrierung, sie wollen nicht mehr an die Schlacht, an die Front zum Sterben geschickt werden. Und deshalb kann ich sagen, es ist jedenfalls nicht im Interesse der Ukrainer. Diese Politik der NATO mit der Führungsmacht USA ist nicht im Interesse der Ukrainer. Sie machen Politik gegen die Interessen der Mehrheit der Ukrainer. Und man muss sagen, in Deutschland macht man auch Politik gegen die Mehrheit der eigenen Bevölkerung, weil die eigene Bevölkerung will mehrheitlich auch keine Eskalation, sondern Verhandlungen. Es gibt hier und da Erklärungsversuche, die sagen, Joe Biden möchte die militärische Niederlage der NATO, das ist ja ein NATO-Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland. Sie möchten die militärische Niederlage aufschieben, hinauszögern, bis Donald Trump übernimmt, um sozusagen die Niederlage, die Schmach dem Nachfolger weiterzugeben. Ich halte das für absurd, weil die Niederlage ist klar und Donald Trump ist nicht derjenige, der diesen Stellvertreterkrieg angeheizt hat, sondern es ist der jetzt amtierende und die anderen NATO-Staats- und Regierungschefs. Das wird keine Bevölkerung wird auf diesen, ja, denen auf den Leim gehen und denken, so, das war jetzt die Niederlage von Donald Trump. Ich halte es eher für wirklich makaber alles und zynisch. Weil angesichts der militärischen Lage, dass die Ukraine am Verlieren ist, dass die militärische Niederlage da ist und dass es auch nicht abwendbar ist, auch durch die Freigabe von ATACMS oder Storm Shadow oder Scalp durch Frankreich und Großbritannien, dass man hier den Tod von mehreren Tausend, Zehntausenden Ukrainern weiterhin in Kauf nimmt. Nur um die eigene Macht- und Interessenspolitik durchzusetzen. Das finde ich zynisch. Das zeigt, dass diesejenigen Staats- und Regierungschefs keine Achtung vor dem Menschenleben haben.
Gibt es Hoffnungen auf Donald Trump von Ihrer Seite? Was wünschen Sie sich vielleicht, wenn wir gerade noch bei diesem neu gewählten Präsidenten der USA bleiben? Gibt es da einen Wunsch, was er gleich nach Amtsantritt tun soll? Was wünschen Sie sich da?
Nun, also man muss sagen, die Administration, die Donald Trump jetzt ausgewählt hat, die ist ja sehr divers. Ja, sie ist sehr durchmischt. Man kann nicht unbedingt sagen, es geht in die eine oder andere Richtung. Ich kenne persönlich die Chefin der Geheimdienste jetzt, Tulsi Gabbard, mit der ich in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet habe. Ich kenne Robert F. Kennedy Jr., der gegen Deep State ist, der die NATO-Kriege kritisiert, der den Ukraine-Krieg als Stellvertreterkrieg der NATO kritisiert und am besten schon gestern hätte beenden wollen, das Füttern und das weitere Benzingießen in diesen Krieg, in dieses Feuer. Aber es gibt auch einen Außenminister, der ernannt worden ist, wie Marco Rubio, der beispielsweise gegen Russland immer wieder aufgefallen ist, besonders auch gegen China beispielsweise, der ja auch von China sanktioniert ist, muss man wissen, so wie der chinesische Verteidigungsminister übrigens auf der anderen Seite von den USA sanktioniert ist. Und da sind auch Neokonservative, diese Falken halt dabei, wie Rubio oder auch der Sicherheitsberater. Insofern wird das spannend sein. Ich kann nur mir erhoffen, dass Donald Trump sein Versprechen wahrmacht und diesen Krieg innerhalb von kürzester Zeit beendet, weil dieser Krieg in der Ukraine ein enormes Eskalationspotenzial birgt, hin zu einem dritten Weltkrieg. Man muss aber natürlich sagen, das kann vielleicht eben auch zur Beruhigung der Lage in der Ukraine zur Entspannung der Lage mit Russland, aber nur im Interesse eben, sich dem Hauptfeind zu richten. Und da gehe ich davon aus, dass wir größere Spannungen auf uns zukommen werden. Größere Wirtschaftskriege. Donald Trump setzt eher auf Wirtschafts- und Stellvertreterkriege, wie beispielsweise eben auch gegen China, was für den weltweite Wirtschaft enorme Risiken birgt und besonders auch für Deutschland.
Warum gibt es in Europa kaum Protest gegen diese Entscheidung in Washington? Warum? Oder ganz im Gegenteil. Ich meine, Sie haben es eingangs erwähnt. Es werden schon Stimmen laut, die Bodentruppen in der Ukraine, EU-Bodentruppen fordern. Also ein richtiges Engagement von Europa auf dem Boden. Warum ist das so? Wie deuten Sie das?
Nun, ich glaube, dass eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland ganz klar auch gegen die zum Beispiel Freigabe und auch Lieferung der Marschflugkörper deutschen Typs Taurus ist. Man muss ja sehen, die Debatte, die Entscheidung von Joe Biden spiegelt sich ja in Deutschland wieder durch die Debatte, ob man die deutschen Taurus mit einer Reichweite von 500 Kilometern an die Ukraine für Angriffe auf russischem Territorium freigibt oder nicht. Das sind zwei bemerkenswerte Unterschiede zu den TACAMs oder auch den anderen Waffensystemen, die da geliefert worden sind und freigegeben worden sind. Erstens, die Reichweite von ATACMS aus den USA sind 300 Kilometer. Man hat sich zwar jetzt gesagt, es ist nur für die Region Kursk begrenzt, für den Westen Russlands, aber wir haben gesehen, dass im Westen Russland auch Bjansk zum Beispiel angegriffen worden ist, die Oblast. Und de facto ist es eine Freigabe für den ganzen Westen Russlands, nicht nur für die Region Kursk. Das heißt, auch Millionenstädte wie Rostow am Don können und werden wahrscheinlich dann auch getroffen werden von diesem Waffensystem. Der deutsche Taurus allerdings hat eine Reichweite von 500 Kilometer. Das heißt, man kann bis nach Moskau, in die Hauptstadt oder nach Sankt Petersburg schießen. Und die zweite Unterscheidung besteht darin, dass man, das heißt also Kommandozentren, und auch Ministerien, so wie es der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter, der ja von Friedrich Merz unterstützt wird, auch möchte, dass man Ministerien beschießt und Kommandozentren be beschießt in Russland. Und die zweite Unterscheidung besteht darin, dass Bundeswehrsoldaten zwingend vor Ort sein müssen für den Einsatz von deutschen Taurus, für die Programmierung und für das Abfeuern dieser Marschflugkörper gegen Russland. Das heißt, also faktisch erklärt man dann Russland den Krieg, wenn man diese Taurus liefert. Wir haben eine große Kriegskoalition in der Politik von CDU, CSU, Grüne und FDP, die für die Versendung von Taurus-Lieferungen sind. Merz und Habeck als Kanzlerkandidaten sind dafür. Bundeskanzler Scholz, Teile von der SPD unterstützen das, wie der Vorsitzende meines Ausschusses vom Auswärtigen Ausschuss Michael Roth und noch viele andere SPDler, die sind genauso kriegsbesoffen. Bundeskanzler Scholz hat gesagt, er ist gegen die Lieferung von Taurus, aber wir wissen, in der Vergangenheit ist er immer wieder umgefallen. Stichwort Panzerlieferung und Leopard 2. Und jetzt macht er einen Friedenskanzler. Ich denke, er macht einen Friedenskanzler bis zum 23. Februar, bis zur Bundestagswahl. Und danach weiß man natürlich nicht. Und viele
Was
wollen.
heißt das, vielleicht da, wenn ich da einsteigen darf, was heißt das für die Vertrauensfrage? Müsste man da, wenn man sagt, man will diese Eskalation zumindest in Grenzen halten, Taurus ja nicht liefern, der Bundeskanzler spricht sich ja gegen diese Taurus-Lieferung aus, müsste man da konsequenterweise nicht sagen, wir geben dem Kanzler im Hinblick auf diese Frage, wir geben ihm da das Vertrauen und wollen ja nicht Kanzler Merz, einen Kanzler von der CDU, Friedrich Merz. Wie positionieren Sie sich da? Wie positioniert sich da das BSW? Wissen Sie das schon?
Nun, wir werden das nochmal beraten. Ist ja noch hin bis zur Vertrauensfrage. Fakt ist, mit der Vertrauensfrage allein ist das ja nicht geklärt. Also Bundeskanzler Scholz kann heute die Vertrauensfrage stellen. Ich kann ihm das Vertrauen hypothetisch zustimmen, das Vertrauen aussprechen. Morgen hat er aber wieder keine Mehrheit im Deutschen Bundestag für Gesetzesinitiativen, Das ist ja wichtig für eine Regierung, dass sie eine Mehrheit hat und agieren kann. Aufgrund dessen, dass sie keine Mehrheit haben, haben sie die ganzen Sitzungswochen jetzt mit der Zustimmung der CDU von Friedrich Merz abgesetzt. Viele Vorhaben, die man eigentlich jetzt mit einer offenen Wahl und einem offenen Parlament hätte machen können, wie jetzt beispielsweise das bekloppte Heizungsgesetz von Robert Habeck von den Grünen und von Lindner und Scholz, um das zu revidieren, könnte man jetzt eine Mehrheit im Deutschen Bundestag nutzen, aber das wollen sie alle nicht. Das heißt, wenn wir das heute aussprechen, dann wird er morgen nochmal die Vertrauensfrage stellen. Und es sind ja auch so taktische Spielchen. Wer weiß denn, ob die SPDler und auch die Grünen tatsächlich dann das Vertrauen aussprechen werden, Scholz? Weil sie möchten ja auch nicht, dass Scholz als Kanzler bleibt auf Gnaden von BSW und AfD beispielsweise. Insofern halte ich das nicht für besonders aussichtsreich, ein solches Manöver, dass das erfolgreich wird. Wichtig ist hier, dass man sich im Klaren ist, dass Friedrich Merz, Christian Lindner von der FDP, Robert Habeck von den Grünen, dass sie eine Kriegskoalition sind und Teile der SPD das auch unterstützen. Sie wollen den Krieg gegen Russland für sie riskieren mit der Taurus-Lieferung bewusst den deutschen Kriegseintritt in der Ukraine. Das ist unverantwortlich und auch eine Politik gegen die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland. Und bei Olaf Scholz, wie gesagt, weiß man es nicht. Es hat angefangen mit Helmen und Schutzwesten. Er hat mehrere rote Linien gezogen, wie beispielsweise die Panzerlieferung Leopard 2 und ist dann auf Drängen der USA umgefallen, weil die US-Amerikaner Deutschland gedrängt haben, diese Panzer zu liefern. Und jetzt kommt ja auch dieses Drängen, die Taurus zu liefern. Immer mit dem geopolitischen Ziel, Deutschland in die erste Reihe dieses Krieges zu drücken, damit eine Annäherung, eine Wiederannäherung zwischen Deutschland und Russland für die Zukunft verunmöglicht wird, weil das geopolitisch nicht in die Pläne und die Interessenspolitik der US-Amerikaner passt, aber auch nicht für die Wirtschaft der USA, weil sie natürlich wirtschaftlich den Konkurrenten Deutschland ausschließen wollen. Deshalb ist es wichtig, Deutschland von günstiger Energie abzuschneiden, was man ja bisher gemacht hat.
Jetzt muss ich da ganz kurz noch intervenieren, bevor wir da ins Ende einbiegen. Wenn Sie sagen, das ist ein bisschen ein Verwirrspiel, heute denkt er so, heute sagt er das, morgen macht er ganz etwas anderes. Das BSW war auch nicht ganz konsequent. Sie haben diese großartigen Wahlerfolge im Osten Deutschlands gefeiert, hochrespektabel, unglaublich sensationell. Was dann allerdings bei diesen Koalitionsverhandlungen genau gelaufen ist, das hat eigentlich viele erstaunt. Plötzlich hat man da in Thüringen beispielsweise hat man sich dann da an die CDU angeschmiegt, wo es vorher hieß, das ist die größte Kriegstreiberpartei. Was ist denn jetzt genau Sache? Will man mit der CDU? Was will man? Will man Frieden oder setzt man sich dann auch ins Boot von der CDU? Was ist da genau die Linie vom BSW?
Zunächst einmal würde ich darum bitten, dass man eine ehrliche Diskussion führt. Wenn man im Bundestag alle anderen Parteien vergleicht, haben wir einen toxischen Politmix von Aufrüstung, von Waffenlieferungen, von ob es jetzt in die Ukraine geht oder nach Israel geht beispielsweise, mit denen auch mutmaßliche Kriegsverbrechen begangen werden. Oder beispielsweise der Wirtschaftskrieg mit den Sanktionen. Die AfD ist für die Aufrüstung. Donald Trump hat 2% früher gefordert. Jetzt fordert er 3% des Bruttoinlandsproduktes für die Aufrüstung nach NATO-Kriterien, Ausgaben für Militär und Rüstung. Das heißt, von jetzt aktuell 90 Milliarden, was ohnehin schon viel zu hoch ist und auf Kosten unserer Infrastruktur stattfindet, unserer Bildung unserer Schulen, unseres gesamten Gesundheitssystems stattfindet. Also Stichwort Carola-Brücke in Dresden, die ist abgeschmiert und der Bund hat kein Geld für den Wiederaufbau dieser Carola-Brücke, weil alles Geld, was man da hat, geht in Militär und Rüstung. 90 Milliarden, viel zu viel und eine Anhebung auf 3% des Bruttoinlandsproduktes bedeutet 135 Milliarden Euro. Wer ist dafür für die Aufrüstung, für immer mehr Geld für Rüstung und Militär? Beispielsweise die AfD, aber auch die Grünen. Frau Baerbock hat gesagt, ja, 2% reicht nicht, ist nachgeeifert Donald Trump oder auch der Verteidigungsminister Pistorius von der SPD. Und die FDPler sind auch nicht dagegen. Bei den Waffenlieferungen haben sie eine ganz große Melange von CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP. Teile der Linkspartei sind auch für Waffenlieferungen. Und bei dem Wirtschaftskrieg, also Sanktionen beispielsweise, haben sie die Linkspartei. Sie sind für verschärfte Sanktionen, obwohl das natürlich gegen alle Forderungen zuwiderläuft nach sozialer Gerechtigkeit, weil die sozialen Folgen der Russland-Sanktionen sind ja enorm. Wir sehen das ja überall. Steigende Energiepreise, überall wird geschlossen, Arbeitsplätze werden vernichtet. Dann haben wir die CDU, CSU, die sind für den Wirtschaftskrieg, die SPD, die Grünen und die FDP. Das heißt, wir sind die einzige Partei, die gegen diesen toxischen Politmix von Aufrüstung, Waffenlieferungen und Wirtschaftskrieg ist. Jetzt sagen Sie mir, mit wem können wir dann Partner sein? Mit wem können wir zusammenarbeiten? Wir müssen ja gucken, was man zusammenarbeiten kann mit dem, was da ist. Ich kann ja nicht das Material wechseln in den Parlamenten. Leider wünschte
Ja
mir.
gut, da geht es um Prioritätensetzung, würde ich sagen.
Ja,
Und
natürlich.
wenn ich sie
Deshalb.
richtig lese oder verstehe, dann ist Frieden eine relativ hohe Priorität in ihrer
Nein,
Politik.
aber genauso die soziale Gerechtigkeit. Genauso die Zukunft unseres Landes durch unsere Kinder. Wenn jeder Viertklässler in Deutschland nicht mehr lesen, rechnen oder schreiben kann, dann braucht man sich auch nicht mehr über einen Fachkräftemangel hier wundern. Also wir müssen auch investieren in unsere Jugend, in unsere Kinder. Das ist unsere Zukunft. Wir müssen investieren in die Infrastruktur. Wir müssen investieren in die Gesundheit, wo überall mangelt, besonders in der Pflege. Und viele Wählerinnen und Wähler unterstützen uns ja auch und wählen uns in diese Parlamente und sagen, versucht, so gut es geht, euer Programm durchzusetzen. Und wissen Sie, Politik ist immer eine Sache von Kompromissen. Wenn wir beide uns nicht einig werden über eine Sache, Sie wollen A, ich will Z, dann müssen wir doch versuchen, einen Interessensausgleich zu finden. Und ich finde, das, was man in Thüringen oder auch in den anderen Bundesländern erreicht hat, da muss man im Grunde genommen dann sich das genau anschauen und sagen, so, okay, wir haben ein Corona-Amnestiegesetz. Wir haben die Kontrolle des Verfassungsschutzes, was enorm wichtig ist, weil ja der Verfassungsschutz politisch missbraucht wird, um die Meinungsfreiheit in diesem Land immer mehr zu bekämpfen, auch beispielsweise politische Parteien zu bekämpfen. Wir sind gegen ein Verbotsverfahren, gegen die AfD, weil wir das dumm finden. Eine Partei mit einer solch elektoralen Basis muss man inhaltlich stellen und nicht durch Diktate und Verbote. Wir sind dafür, dass man für die Schulen investiert, mehr Lehrer, aber auch Handyverbote und Tabletverbote in den Grundschulen, mehr analoges Lernen, so wie früher. Also wir haben ja viele Sachen erreicht und wir haben natürlich auch die Kritik an der US-Raketenstationierung auf deutschem Boden ab 2026 erreicht, in dem Koalitionsvertrag, was vorher unmöglich gewesen wäre. Und da denke ich mir, wir haben wirklich aber auch das Ja zu Friedensverhandlungen. Schauen Sie sich die Parteien an, die sind fast alle für Waffenlieferungen. Und wir haben es erreicht, dass die anderen Parteien in den Koalitionsverträgen geschrieben haben, dass Priorität und mehr Initiativen in diplomatische Initiativen gelegt werden soll, in diplomatische Verhandlungen zur Beendigung des Krieges. Insofern, natürlich ist es nicht BSW-Programm 100%. Deshalb bitte ich auch die Wählerinnen und Wähler, auch bei den Bundestagswahlen am 23. Februar, natürlich das BSW zu stärken. Je stärker das BSW, umso schwächer die Kriegskoalition in diesem Land.
Letzte Frage. Warum kommt es trotz allem, trotz Krieg, trotz Wirtschaftsmisere, warum kommt es gut am Ende auf der Welt, in Europa und auch in Deutschland? Wo liegt der aktuelle Lichtblick?
Nun, ich glaube, dass der Lichtblick darin besteht, wie in Goethes Faust bei Mephisto. Mephisto sagt, ich bin Teil jener Kraft, die immer das Böse will und stets das Gute erreicht. Und all diese Kriege haben mit dazu beigetragen, dass die NATO sich selbst auch überdehnt. Die Ressourcen sind am Ende. Wir haben und die Kräfte gegen diese Expansions- und Eskalationspolitik, die Kräfte dagegen, die werden immer stärker. Und die sehe ich ganz besonders beispielsweise in dem Bündnis BRICS. Wir haben ein Ende der unipolaren Weltordnung unter der Herrschaft der USA zu bezeugen, ganz aktuell. Und eine neue multipolare Welt ist im Entstehen und im Werden. Und das macht mir wiederum Hoffnung, dass diese Herrschaft, die sich gründet auf fast 1000 Militärbasen auf der Welt, auf die größte Aufrüstung, gigantischste Aufrüstung überhaupt, und so viele unzählige, zahlreiche Kriege, Angriffskriege, angeführt durch die USA, allein in den letzten 30 Jahren, laut US-amerikanischem Kongress 251 Interventionen mit 4,5 Millionen Toten in den letzten 20 Jahren unter dem Krieg gegen den Terror, laut der Brown-Universität in den USA, dass diese Gewaltpolitik vielleicht durch diese multipolare Weltordnung gestoppt wird und man auch im Finanzsystem eine Veränderung herbeiführen kann, wo der Dollar als Weltleitsystem verändert wird, weil die USA, besonders im Ukraine-Krieg haben wir es gesehen, den Dollar als Waffe benutzt in der Finanzwelt und dass man da vielleicht Alternativen herstellen kann. Das ist die Hoffnung, die mich sozusagen dazu bewegt, auch dafür einzutreten, dass Deutschland und Europa das neu justieren müssen, wo sie in dieser Welt Platz nehmen wollen. Und ich plädiere dafür, dass wir einen eigenen europäischen Pol bauen in dieser multipolaren Weltordnung, um die Interessen unserer Bevölkerungen besser zu wahren und zu vertreten. Das ist, um es mit Mephisto, wie du sagst, zu formulieren, halt das Gute, was aus dem Bösen auch entstehen kann.
Frau Dadelen, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Zeller.